Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen bei Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Was erwartet Sie in der heutigen Sendung? Im südmährischen Atomkraftwerk Dukovany stehen 4 Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart. Sie wurden einst für eine Laufzeit von 30 Jahren konzipiert. Laut einer aktuellen Analyse könnten sie jedoch viel länger am Netz bleiben als ursprünglich geplant, mit bis zu 80 Jahren Wert gerechnet. Mehr in unserem ersten Beitrag. Des Weiteren erfahren Sie von uns, wer mit dem diesjährigen Preis der Stiftung Charta 77 ausgezeichnet wurde. Geehrt wurde der Mann für sein ehrenamtliches Engagement für die Ukraine. Wir lernen wieder einmal gemeinsam Tschechisch und wir bringen auch ein Kapitel aus der tschechischen Geschichte, diesmal zum Thema Industrialisierung in den böhmischen Ländern. Bleiben Sie dran, nun aber gebe ich erst einmal ab an Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staat zwingt die Tankstellenbetreiber im Land zu spürbaren Preissenkungen. Die Grenze, die das Finanzministerium für Freitag und das anschließende Wochenende festgelegt hat, liegt bei 45 Kronen 20 für den Liter Diesel. Das sind 1,85 Euro. Und das sind umgerechnet 17 Euro Cent weniger als am Donnerstag. Für den Liter Benzin sind maximal 41 Kronen 77 möglich. Das sind 1,71 Euro. Die staatliche Regulierung gilt in Tschechien seit Mittwoch. Der tschechische Verband der unabhängigen Kraftstoffhändler kritisiert, dass die Dieselhöchstgrenze am Freitag für die meisten Tankstellenbetreiber unter dem Einkaufspreis liege. Die Vorräte müssten also unter Wert verkauft werden, so die Analyse. Mögliche Folgen könnten laut der Organisation sein, dass Diesel demnächst nicht mehr angeboten oder aber die staatliche Preisgrenze ignoriert werde. Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat sich am Donnerstag mit dem neu ernannten Prager Erzbischof Stanislav Přibyl getroffen. Die Zusammenkunft auf der Prager Burg habe dem gegenseitigen Kennenlernen und Meinungsaustausch gedient, informierte die Präsidialkanzlei anschließend auf X. Přibyl ist im Februar vom Papst zum neuen Erzbischof von Prag ernannt worden. Das Amt tritt er am 25. April an. Die Presseagentur CTK teilte Přibyl am Donnerstag mit, er sei sich mit Präsident Pavel einig über die Notwendigkeit, das zu finden, was die Menschen vereine. Im März lag die Arbeitslosigkeit in Tschechien bei genau 5%. Damit ging sie seit Februar um 0,2 Prozentpunkte zurück. Diese Daten veröffentlichte das Zentrale Arbeitsamt am Freitag. Im März vergangenen Jahres hatte die Quote noch 4,3% betragen. Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit derzeit im Kreis Ústí nad Labem, am niedrigsten in Prag. Der tschechische Polarreisende Miroslav Jakeš ist bei einer Solo-Skitour in Spitzbergen ums Leben gekommen. Die örtlichen Behörden bestätigten am Freitag offiziell, dass es sich bei der am Donnerstag gefundenen Leiche um den 75-jährigen Tschechen handle. Er war am Montag als vermisst gemeldet worden. Die Rettungskräfte fanden seinen Körper in einer 20 Meter tiefen Gletscherspalte. Jakeš war 1993 als erster Tscheche überhaupt auf Skiern zum Nordpol gereist. Die Tour hat er noch rund 20 Mal wiederholt. Schon 1986 war er auch allein auf den höchsten Berg Südamerikas gestiegen. Legendär wurde zudem seine geheime Durchquerung Grönlands 1996, bei der er keinerlei Kommunikationsverbindung hielt. Jakeš' Expeditionen sind Gegenstand zahlreicher TV- und Radiobeiträge, er hielt darüber Vorträge und schrieb Zeitschriftenartikel. Der tschechische Fußballverband hat am Freitag damit begonnen, an Interessenten die Codes für den Erwerb von WM-Tickets zu verteilen. Sie gelten für die Gruppenspiele der tschechischen Nationalmannschaft. Der Verband hat vom Weltverband FIFA per Quote zwischen 2.379 und 4.058 Eintrittskarten pro Begegnung erhalten. Sie werden in 4 Preiskategorien verkauft, die von 60 bis 700 US-Dollar reichen. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Tschechien spielt in der Gruppe A und trifft zum Auftakt auf Südkorea. Und zum Schluss noch das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien wieder freundlicher. Am Morgen gibt es vereinzelt überfrierende Nebel und im Tagesverlauf ziehen die restlichen Wolken fast ab. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 10 bis 15 Grad. Nur im Nordosten gehen sie nicht über 8 Grad hinaus.
Das waren die aktuellen Nachrichten. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Laut einer Analyse des tschechischen Energiekonzerns ČEZ könnten die bestehenden Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany viel länger am Netz bleiben als ursprünglich geplant. Die entsprechenden Pläne hat Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček am Donnerstag vorgestellt. Während dies auch von der parlamentarischen Opposition in Tschechien mit großer Zustimmung aufgenommen wurde, sorgen sich die Atomkraftgegner hierzulande und auch in Österreich. Tiljanzer fasst zusammen.
Im südmährischen Atomkraftwerk Dukovany stehen 4 Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart. Sie wurden einst für eine Laufzeit von 30 Jahren konzipiert. Diese ist allerdings bereits auf 60 Jahre verlängert worden. Nun hat der Betreiber, der halbstaatliche Energiekonzern ČEZ, eine weitere Studie zu diesem Thema ausarbeiten lassen. Dazu ČEZ-Generaldirektor Daniel Beneš am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Prag.
Unsere aktuellen Analysen zeigen, dass wir die Reaktoren länger betreiben können, nämlich bis zu einer Gesamtlaufzeit von 80 Jahren. Das ist sowohl aus dem Blickwinkel der Sicherheit als auch der Lebenszeit des Atommeilers möglich. Außerdem ist es wirtschaftlich vorteilhaft und daher logisch.
Die derzeitigen Reaktorblöcke in Dukovany gingen zwischen 1985 und 1987 ans Netz. Sie sollen nun bis in die Jahre 2065 bis 67 betrieben werden. Außerdem plant die tschechische Regierung, an dem Standort 2 weitere Blöcke zu errichten. Mit dem Bau ist das koreanische Unternehmen KHNP beauftragt. Dass nun auch die bestehenden Blöcke über 2045 hinaus am Netz bleiben können, bezeichnete Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček als hervorragende Nachricht. Er hatte die Pressekonferenz dazu einberufen und sagte, man könne die Verlängerung der Laufzeit als feststehende Tatsache betrachten.
Dies ist eine wichtige Nachricht für die Stabilität im Bereich der Energieversorgung Tschechiens. Es ist auch eine bedeutende Nachricht für die tschechische Industrie, denn natürlich muss in den Erhalt der Reaktorblöcke investiert werden. Das werden ab dem Jahr 2034 oder 2035 jährlich wohl 5 bis 6 Milliarden Kronen sein.
Diese Summe entspricht umgerechnet 205 bis 246 Millionen Euro. Auch die parlamentarische Opposition begrüßte die Laufzeitverlängerung. In diesem Sinn äußerten sich etwa der frühere Industrie- und Handelsminister Lukáš Vlček von der Bürgermeisterpartei STAN und der Vorsitzende der Piratenpartei Zdeněk Žip gegenüber der Presseagentur ČTK. Das staatliche Amt für Reaktorsicherheit hat prinzipiell nichts gegen die Pläne mit den Druckwasserreaktorblöcken in Dukovany einzuwenden. Amtsleiter Stepan Kochanek merkte an.
Wir als Regulierungsbehörde für die Kernkraft können mit voller Verantwortung verkünden, dass das Atomkraftwerk Dukovany derzeit zu den am besten betriebenen und gewarteten Einrichtungen dieses Typs auf der Welt gehört.
Kochanek betonte aber auch, dass der Betreiber ČEZ eine Reihe von Bedingungen für den Weiterbetrieb erfüllen müsse. Damit meinte er vor allem regelmäßige Kontrollen des Materials und eine Modernisierung aller Teile, bei denen dies möglich ist. Allerdings erwähnte er auch, dass bei diesem Reaktortyp bestimmte Teile eben nicht ausgetauscht werden könnten. Genau das ist aber ein Problem, das Atomkraftgegner mit Dukovany haben, dass es sich um einen Reaktor mit veralteter sowjetischer Technik handelt. Herbert Stoiber ist Obmann des Vereins Atomstopp Atomkraftfrei Leben in Oberösterreich. Gegenüber Radio Prag International sagte er, dass zum Beispiel der Reaktordruckbehälter nicht ausgetauscht werden könne. Und weiter.
Der Reaktor in Dukovany ist ein Reaktor, der im Wesentlichen ohne Containment auskommen muss. Das ist sozusagen eine Ähnlichkeit mit dem Reaktor in Tschernobyl. Und wenn es dort wäre das eine große Katastrophe, die weite Regionen verstrahlen würde. Diese Laufzeitverlängerung über so lange Zeit ist einfach ein Sicherheitsrisiko.
Stoiber appelliert zudem an die österreichische Bundesregierung, auch in der EU mehr Druck zu machen gegen eine solche Technologie. Tschechische Umweltverbände äußerten sich ebenfalls kritisch zu den Plänen, die Laufzeit der Dukovany-Blöcke zu verlängern. So sagte Jaroslav Bitzan von Greenpeace der Presseagentur CTK, dass stattdessen die Bedingungen geschaffen werden sollten für einen starken Ausbau der erneuerbaren Energien.
Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer. In Tschechien gibt es tausende Menschen, die sich ehrenamtlich für die Ukraine einsetzen. Einer von ihnen ist der Antiquar Aleš Dubský aus Litoměřice. Für sein Engagement wurde er nun mit dem František-Kriegel-Preis der Stiftung Charta 77 ausgezeichnet. Dieser wird für außergewöhnliche Verdienste im Kampf für Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, nationale Unabhängigkeit, Souveränität und Demokratie verliehen. Ferdinand Hauser berichtet.
Eigentlich könnte Aleš Dubský ein bescheidenes und ruhiges Leben als Antiquar im nordböhmischen Städtchen Litoměřice führen. Doch seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine fährt er einmal im Monat ins Kriegsgebiet, um Hilfsgüter in den Süden und Osten des Landes zu bringen.
Bei einer meiner letzten Reisen habe ich ein Auto hingebracht. Und neulich war ich mit einem Transporter dort. In diesem waren Güter für Soldaten, Zivilisten, Ärzte und Tierheime.
Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Dubský nun am Donnerstagabend im Prager Nationalmuseum der František-Kriegel-Preis der Stiftung Charta 77 verliehen. Die Auszeichnung wurde 1987 von einem Exil-Tschechen ins Leben gerufen. Sie geht an Menschen, die ihre Karriere oder gar ihr Leben riskieren, um Ziele zu verfolgen, die humanistischen Idealen, demokratischen Werten und den Menschenrechten entsprechen. Der Preis ist nach dem tschechischen Arzt und Politiker František-Kriegel benannt, der 1968 aus Protest gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag das Moskauer Protokoll nicht unterzeichnete. Der in diesem Jahr mit dem Menschenrechtspreis geehrte Aleš Dubský zeigte sich am Donnerstag überrascht und erfreut über die Ehrung. Vor der Preisverleihung, an der er wegen einer Auslandsreise nicht teilnehmen konnte, sagte er dem tschechischen Rundfunk:
Ich bin immer noch geschockt. Als ich von dem Preis gehört habe, habe ich gleich überlegt, ob er nicht übertragbar ist. Denn ich kenne viele Menschen, die ihn mehr verdient hätten als ich.
Bei seinen Reisen in die Ukraine hat Dubský neben Futter für verwaiste Hunde etwa auch medizinisches Material oder gebrauchte Computer für Kinder im Gepäck. Die Hilfsgüter treibt er nicht nur in Tschechien, sondern in ganz Europa auf. Den Schwerpunkt seines Interesses bilden Autos.
Diese dienen von Anfang an etwa zum Verteilen humanitärer Hilfe, aber auch als Krankenwagen direkt an der Front. Vor allem werden sie von Medizinern genutzt.
Die Kosten für den Transport stemmt Dubský zum Großteil aus eigener Tasche. Die Hilfsgüter stammen oft von Privatleuten oder sie werden durch Spendensammlungen finanziert. Mitunter schreibt Dubský auch die Verkäufer von Gebrauchtwagen direkt an.
Wenn es ein interessantes Inserat gibt, das Auto aber zu teuer ist, wende ich mich an den Besitzer und erläutere ihm, wofür das Fahrzeug genutzt werden soll und dass es vielleicht Leben retten kann.
Nicht selten hat der engagierte Antiquar damit Erfolg und die Verkäufer gehen mit dem Preis nach unten. Petra Prochaskova sitzt in der Jury des František-Kriegel-Preises. Sie sagte am Donnerstag:
Wir haben uns in diesem Jahr entschieden, die individuelle Heldentat von Herrn Dubský zu würdigen. Der Preis geht, symbolisch, aber auch an alle anderen, die seit 2022 den notleidenden Menschen in der Ukraine helfen.
Die Direktorin der Stiftung Charta 77, Jolana Voldanova, betonte im Gespräch mit dem tschechischen Rundfunk, dass die Auszeichnung der Organisation auch fast 40 Jahre nach der Gründung noch eine Daseinsberechtigung habe.
Ich halte es für wichtig, Menschen sichtbar zu machen, die Mut an den Tag legen und sich für die Rechte anderer einsetzen, obwohl sie negative Folgen zu befürchten haben. Das ist auch heute noch wichtig.
Bisher ging der František-Kriegel-Preis unter anderem an den einstigen Dissidenten Jaroslav Šabata, den Liedermacher Karel Krill oder den Regimegegner und späteren tschechischen Premier Petr Pittard. Vergangenes Jahr erhielt die Roma-Aktivistin Elena Goralová die Auszeichnung.
Soweit Ferdinand Hauser und soweit das Tagesecho. Der Fall. Ein kurzes Wort, das im Deutschen aber gleich mehrere Bedeutungen hat und in mehreren Redewendungen auftritt. Wie wird der Fall ins Tschechische übersetzt? Dazu mehr in unserem Sprachkurs. Der Fall heißt auf Tschechisch
Pád.
Und zwar in seiner ersten Bedeutung, bei der es um eine Bewegung nach unten geht. Wie zum Beispiel der freie Fall.
Volný pád.
Auch der Fall im Sinne eines Sturzes ist im Tschechischen
Pád.
Wie etwa der Fall der Regierung.
Pád vlády.
Im Falle.
V případě.
Dass es sich bei dem Fall um einen Sachverhalt oder eine spezifische Situation handelt, steht im Tschechischen das Wort, das gerade genannt wurde.
Případ.
Wie etwa, das ist ein schwieriger Fall.
To je komplikovaný případ.
Beziehungsweise sogar ein Kriminalfall.
Kriminální případ.
Man sagt auch, wir müssen das von Fall zu Fall beurteilen.
Musíme to posoudit případ od případu.
Ist man unsicher, fragt man einen Freund, was würdest du in meinem Fall tun?
Co bys dělal v mém případě?
Im besten Falle heißt auf Tschechisch
v nejlepším případě,
im schlimmsten Falle
v nejhorším případě
und im Falle des Falles wird übersetzt als
v případě nouze.
Wenn etwas zutrifft, ist es der Fall.
Je to tak.
Auf jeden Fall sagt man
v každém případě.
Oder aber auch.
Každopádně.
Auf keinen Fall wiederum.
V žádném případě.
Der Fall.
Pád.
Ist zudem der Kasus, also die grammatische Beugungsform flektierbarer Wörter. Das Deutsche hat 4 solche Fälle, das Tschechische sogar 7. Die deutsche Sprache kennt aber nicht nur Fälle, sondern auch etwa Abfälle, Einfälle, Überfälle oder Zufälle. Mehr dazu beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit das heutige Tschechisch gesagt. Die Industrialisierung war ein Prozess, der das Leben von vielen Millionen Menschen revolutionierte. Sie begann im 18. Jahrhundert in Großbritannien und verbreitete sich über Frankreich und Deutschland auch im restlichen Europa. In der Habsburger Monarchie setzte sich der wirtschaftliche Fortschritt hauptsächlich in den böhmischen Ländern durch. Warum dies so war und welche Konsequenzen daraus entstanden, das ist im Folgenden ein Thema für Jakub Šiška. Sie hören eine Wiederholung vom April 2014.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Maschine, sie steht im Zentrum des Industrialisierungsprozesses. Doch in der Habsburger Monarchie begann die Mechanisierung der Handarbeit vergleichsweise spät. Diese Verzögerung in Europas zweitgrößtem Staat hatte seine Gründe. So wurden die Reformen des ausgelaufenen 18. Jahrhunderts nicht vollendet und die Regierungsform blieb auch noch im 19. Jahrhundert absolutistisch. Erst 1859 wurden dort die Gewerbefreiheit und 3 Jahre später das deutsche Allgemeine Gesetzbuch eingeführt. Dadurch wurde der Weg frei zur Gründung von Unternehmen und diese entstanden schon bald zu Tausenden. Das regionale Gefälle war allerdings enorm groß. Während Gegenden wie die Bukowina und Dalmatien rückständig blieben, verlief der industrielle Wandel ganz besonders dynamisch in den böhmischen Ländern. Dort lagerten vor allem die einzigen bedeutenden Steinkohlevorkommen der Monarchie. Und es bestanden bereits erfolgreiche Betriebe, die nun modernisiert wurden und so an die Spitze der internationalen Konkurrenz gelangten. Ein solcher Fall war das Eisenwerk in Trzinec. Das Walzwerk dieses Unternehmens in Mährisch-Schlesien wurde Anfang des 20. Jahrhunderts sogar als erstes weltweit elektrifiziert. Erwähnenswert sind auch die Ringhofer Werke, deren Gründer 1796 aus dem Burgerland nach Prag kam. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Maschinenbaufirma eines der größten Unternehmen in der Monarchie. Solche Beispiele gab es viele weitere, sagt Antonie Doleželová, Historikerin an der Wirtschaftshochschule in Prag.
Die meisten Vorkommen an Kohle, Eisenerz und weiteren Bodenschätzen, die wichtig waren für den raschen wirtschaftlichen Aufschwung, befanden sich auf böhmischem Gebiet. Es ist daher nur logisch, dass sich gerade dort die industrielle Herstellung konzentrierte. Neben der Schwerindustrie waren auch angeschlossene Bereiche erfolgreich. So hatte das Gebiet des heutigen Tschechiens zum Beispiel auch in der Zucker-, Textil- oder Glasherstellung eine dominante Stellung. Die Porzellanindustrie war sogar fast komplett in Böhmen konzentriert. Infolgedessen ging es den böhmischen Ländern zu Ende des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich allgemein sehr gut. Sie entwickelten sich schneller als die Monarchie im Schnitt und überholten daher sogar die früher erfolgreicheren Regionen Wien und Niederösterreich.
Der erste rasche wirtschaftliche Aufstieg kam 1873 durch den Krach an der Wiener Börse abrupt zu stehen. Die kapitalkräftigen Schichten wurden zurückhaltender und die Zahl der neu gegründeten Betriebe schrumpfte. Zudem war auch ein Mangel an technischen Innovationen zu spüren. Das galt für die gesamte K&K-Monarchie. In Böhmen zeigte sich jedoch noch ein spezifischer Aspekt. Besonders die Tschechen verloren ihren Mut zum Unternehmertum. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren nur 2% der Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern in tschechischen Händen. Oder anders gesagt, deutsch geführte Firmen besaßen durchschnittlich 3,5-mal mehr Kapital als tschechische. Die Aktiengesellschaften verfügten dabei nicht nur über finanzielle Mittel der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien, sondern auch aus dem Deutschen Reich. Das Nachbarland war schließlich der wichtigste Wirtschaftspartner der Monarchie. Dies trug zu Spannungen bei zwischen beiden ethnischen Gruppen. Doch von einer absichtlichen Unterdrückung der Tschechen konnte nicht die Rede sein, erläutert Antonie Doleželová.
Die Volkswirtschaftler von damals nahmen die tschechische Rückständigkeit in diesem Punkt wahr, waren jedoch der Meinung, sie könne durch systematische Arbeit überwunden werden. Der tschechische Ökonom und Politiker Albin Brav betonte, die Tschechen müssten ihre Angst ablegen und den unternehmerischen Geist in sich wecken. Nach der Rückkehr von Studium oder Praktikum in Wien sollten sie nicht in die warmen Amtsstuben streben, sondern auch mit kleinem Geld unternehmerisch tätig werden, wie es die Deutschen täten, sagte er. Der Vorsprung der Deutschen hatte in seinen Augen keine nationalen Gründe. Er rief daher nach einem sogenannten tschechischen wirtschaftlichen Aufbruch.
Das nationalistische Argument, dass die Deutschen im Vergleich zu den Tschechen über größeres Kapital verfügten, hält auch Historikerin Doleželová für nicht haltbar. Es gab schon damals genügend Genossenschaften bzw. Spar- und Darlehenkassen, die auf nationaler Idee basierten. Das tschechische Bankwesen gehörte zu den sich am schnellsten entwickelnden Wirtschaftsbereichen. Es konzentrierte sich jedoch auf Investitionen in Russland, auf dem Balkan und in weiteren osteuropäischen Gegenden. Diese Zielrichtung wurde oft damit begründet, dass man den slawischen Brüdern und unterdrückten Nationen helfen müsse. Der wahre Grund lag aber wahrscheinlich darin, dass in Böhmen nur wenige sozusagen echt patriotische Investitionsmöglichkeit gaben. Nach der Entstehung der Tschechoslowakei im Jahre 1918 erbte der neue Staat neben Positivem auch viele Probleme Österreich-Ungarns. Dazu gehörte der enorme wirtschaftliche Unterschied zwischen den gut entwickelten böhmischen Ländern und der zurückgebliebenen Slowakei sowie der Karpaten-Ukraine. Auch mussten die Eisenbahn- und Straßenverbindungen zwischen den westlichen und den östlichen Teilen des Staates erst einmal gebaut werden. Denn in der K&K-Monarchie waren vor allem Nord-Süd-Verbindungen entstanden. Die Tschechoslowakei übernahm des Weiteren auch den Steuerdualismus der Doppelmonarchie, betont Doležalová.
Die Slowakei gehörte früher zu Ungarn, das eine eigene Steuergesetzgebung hatte. In den böhmischen Ländern galten dagegen die Gesetze des österreichischen Teils der Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg entschied sich die Prager Regierung, diesen Dualismus zu bewahren. Und zwar mit dem Argument, das unterschiedliche Steuerniveau solle die böhmischen und mährischen Firmen dazu motivieren, Filialen im zurückgebliebenen Osten zu gründen. Erst nachdem sich die Lage dort halbwegs verbessert hatte, wurden die Steuersätze vereinigt. 1927 begannen die böhmisch-mährischen Steuergesetze auch in der Slowakei und der Karpaten-Ukraine zu gelten.
Ein weiteres Problem war der schon erwähnte Ursprung des Aktienkapitals. Die große Mehrheit der in Böhmen und Mähren tätigen österreichischen Firmen hatten ihren Sitz in Wien. Nationalismus spielte dabei keine Rolle. Während zahlreiche Städte und Kommunen zusätzliche Abgaben zu den ansonsten niedrigen Zentralsteuern erhoben, tat dies die Hauptstadt an der Donau nicht. Nach dem Zerfall der Monarchie war die Steuerflucht nach Wien aber nicht mehr möglich. Die betroffenen Aktionäre wurden nun zur sogenannten Nostrifikation aufgefordert. Dies bedeutete vor allem, den Firmensitz in die Tschechoslowakei zu verlegen. Als Anreiz bot die Regierung in Prag den Firmen an, ihre Steuerrückstände nicht einzutreiben. Eine weitere Forderung des Kabinetts war, dass die Mehrheit der Aktionäre die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft haben sollte. Um dies zu erfüllen, mussten die Firmen ihre Anteile an tschechoslowakische Banken verkaufen.
Zu diesen Verkäufen kam es zu Beginn der 1920er Jahre, als in Österreich die Hyperinflation tobte. Für die tschechoslowakischen Banken waren deshalb diese Geschäfte sehr vorteilhaft. Sie konnten den Preis bis um 60% reduzieren. Die Umsetzung der Nostrifikation war aber sehr kompliziert. Sie richtete sich nach keinem Gesetz, sondern nur nach einer Vereinbarung zwischen den Regierungen in Prag und Wien. Das alles ging aus dem Friedensschluss von Versailles hervor. Darin waren die Nachfolgestaaten der Monarchie verpflichtet worden, die Verhältnisse in der Privatwirtschaft zu regeln.
Die preiswerten Käufe von Aktien österreichischer Betriebe hatten allerdings für die Tschechoslowakei auch einen negativen Nebeneffekt. Die Banken gaben dafür viel Geld aus, das ihnen dann für Investitionskredite fehlte. Besonders Anfang der 1920er Jahre war dadurch der Ausbau der Industrie gehemmt. Trotzdem konnte die Tschechoslowakei unmittelbar an die gute wirtschaftliche Entwicklung aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg anknüpfen. Besonders in den 1930er Jahren gehörte sie zu den am besten entwickelten Staaten Europas.
Und das war's für heute. Sie hörten Radio Prag International. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková.